Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren. Ja, also Kunst, ne?
Ja.
Ist so ein Kunst. Thema, mit dem ich nicht so viel am Hut habe. Also ich mal gern mal ein Bild mit Acrylfarbe.
Mhm.
Aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle. Also alles, was schon irgendwie so eine Installation im Titel hat oder in der Beschreibung, das ist meistens schon für mich nicht so greifbar.
Mhm.
Also auch wenn ich ein Buch lese, habe ich es ganz gerne, dass es nicht so sehr viel Raum für Interpretation lässt, sondern dass mir der Autor sagt,
was er dir sagen möchte.
Was er mir sagen möchte, genau. Und damit ich nicht irgendwie noch 5 Stunden drüber nachdenken muss, habe ich es jetzt verstanden oder habe ich es nicht verstanden. Und so ging es mir auch gestern, als ich in so einer Ausstellung war. Wir haben hier in Münster eine Design-Akademie, also so eine Uni.
Mhm.
Und die haben 2x im Jahr eine Ausstellung, immer wenn die Bachelor- oder Master-Absolventen halt fertig sind und dann stellen die ihre Projekte aus. Und da waren wir gestern. Und das war ein interessantes Volk auf jeden Fall. Also definitiv ist das eine eigene Bubble, in der ich nicht bin.
Mhm.
Und die Sachen, die ausgestellt wurden, die waren wirklich von bis, also ganz unterschiedliche Sachen. Mit Design kann man ja auch viel machen. Du kannst eine App entwickeln, du kannst eine Graphic Novel schreiben und zeichnen, du kannst irgendwelche Projekte für die Umwelt machen. Da war wirklich ganz, ganz viel Verschiedenes. Du kannst einen Film animieren. Und bei den meisten Sachen war ich wirklich so, okay, bin ich dumm oder?
Ja, also verstehe ich es jetzt einfach
ja,
nicht.
Was will der Künstler mir damit sagen?
Mhm.
Ich war ein bisschen überfordert auf jeden Fall.
Also gestern hast du für dich herausgestellt, du bist vielleicht nicht nur verwirrt, sondern vielleicht auch eine kleine Kunstbanause.
Absolut, ja.
Ja.
Also das war schon überraschend. Aber ich war nicht die Einzige zum Glück. Ich war ja nicht alleine da. Und mein Freund zumindest hatte, glaube ich, auch für manche Sachen genauso wenig Verständnis.
Sehr viele Fragezeichen in den Augen. Ja, Stefanie, du gehst ja jetzt aber auch stramm auf die 30 zu. In 2 Wochen ist es... Ja, nicht mal 2 Wochen ist es soweit.
Also heute
in einer Woche. In einer Woche ist es schon soweit. Vielleicht sollte das das Hobby für dein nächstes Lebensjahr werden.
Weiß ich nicht. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt wo ich 30 werde, schreibe ich endlich dieses Buch.
Mhm. Aber also du kannst dich ja jederzeit umentscheiden. Das mit dem freien Willen ist ja ziemlich geil.
Das ist ein Ding.
Da kannst du ja einfach entscheiden, was du machen möchtest. Genauso wie die Künstler in diesen Installationen oder auch Nicht-Installationen. Aber... vielleicht habt ihr ja geile Hobbys, die man so ab 30 irgendwie mal aufnehmen kann. Rebecca, unsere Schwägerin, die sagt zu mir immer, ab 30 fängt man an, sich für Vögel, also so für Ornithologie zu interessieren.
Ach,
sie schickt mir regelmäßig entweder Fotos von irgendwelchen wilden Tieren aus Australien, also vornehmlich dann Vögeln, oder sagt mir davon, dass sie den Namen von einem neuen interessanten Vogel gehört hat. Jetzt zuletzt habe ich eine Nachricht bekommen, dass sie einen Harry Maron gefunden hat im Zoo. Also
okay.
Lasst uns doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr vielleicht so ab 30, für die, die schon 30 plus sind, ob ihr da neue Hobbys irgendwie aufgenommen habt.
Und, ja, oder was sich generell in eurem Leben verändert habt. Seid ihr weiser geworden? Seid ihr entspannter geworden? Oder ist einfach alles bergab gegangen? Lasst es uns wissen.
Ja, bitte, unbedingt, weil ich muss sagen, das letzte halbe Jahr, in dem ich jetzt 30 Jahre alt bin, das hat mich dann doch schon irgendwie überrascht.
Ja.
Vielleicht sollte ich einfach an meinem 31. Lebensjahr, an meinem 31. Geburtstag mal so ein Resümee vom letzten Jahr machen.
Eine PowerPoint.
Ja, das fände ich schön für alle Anwesenden.
Mit Popcorn.
Ja, das wäre toll. Ja, Stefanie, aber ich habe schon gehört, in dem heutigen Fall soll es jetzt Gott sei Dank dann nicht um Kunst gehen. Womöglich hättest du ihn dann auch gar nicht ausgewählt. Wenn es
ich hätte nämlich gar nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist.
Ja, und auch um Vögel wird es vermutlich nicht gehen.
Aber mit Vögeln hat das auch nichts zu tun, nein.
Aber
mit Ratten.
Oh.
Nee, auch nicht so direkt. Aber du wirst es gleich sehen.
Ja.
Ich habe jetzt auch keine Frage zum Beginn für dich. Sparen wir uns heute, weil ich glaube, dass wir aber manchmal liegt man da ja auch falsch. Ich glaube aber, dass wir etwas länger zu tun haben werden jetzt. Deshalb starten wir direkt rein. Einmal noch vorab die Info. Ich habe eigentlich alle Namen geändert. Manche Namen kannte man sowieso vorher nicht aus der Presse. Und dementsprechend habe ich allen Leuten eigene Namen gegeben.
Das ist ja übrigens auch so eine Sache. Ich finde das mit einer der besten und auch mit am meisten von mir verfluchten Sachen beim Podcast.
Oh, wirklich?
Weil ich finde es schon irgendwie geil, den Leuten dann manchmal auch einfach so random neue Namen zu geben. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr viele neue Namen kennengelernt, seitdem wir den Podcast machen. Nicht nur, weil die Leute tatsächlich dann irgendwie heißen, wie ich es noch nie gehört habe, sondern auch, weil wir dann halt immer aktiv natürlich auch googeln, was gibt es für Namen aus verschiedenen Regionen, Ländern,
Altersgruppen. Zeit,
genau, Altersgruppen. Und also da sind schon wirklich wilde Sachen dabei.
Ein paar Gems, ja. Aber auch viele
so,
interessante.
So. Ja, ich denke auch viele haben sich bisher schon bestimmt mal wiederholt, einfach weil viele Fälle ja auch irgendwie in den gleichen Zeitspannen irgendwie sich zugetragen haben. Aber es ist immer wieder irgendwie amüsant.
Ja, als Marlene H. im Herbst 2015 einen neuen Mann kennenlernt, schwebt sie auf Wolke 7. Die Sportlehrerin ist eigentlich glücklich mit ihrem Leben, aber der neue Partner an ihrer Seite macht dieses Glück perfekt. Marlene ist Anfang 30 und hat ein reges Sozialleben. Bei Freunden und im Kollegium ist sie sehr beliebt. Gerrit hat sie im Internet kennengelernt, bei Parship. Dabei hatte sie nach einigen enttäuschenden Dates mit anderen Männern eigentlich schon aufgegeben und hatte sich wieder abgemeldet. Aber zu diesem letzten Versuch wollte sie sich dann doch noch durchringen. Schon beim ersten Treffen ist sie hin und weg von ihm. Er ist 4 Jahre älter als sie, arbeitet als Hygienefachkraft im Krankenhaus und Gerrit macht einen anständigen, höflichen und liebevollen Eindruck. Also genau das, was Marlene sich von einem Mann wünscht. Marlene kommt gebürtig aus Hamburg, sie hat in Köln studiert und arbeitet nun an einem Gymnasium in der Nähe von Düsseldorf. Dort organisiert sie auch die Skifreizeiten mit den Schülern, die ihr große Freude bereiten. Gerrit wird sie sogar mal dorthin begleiten. Die Beziehung der beiden entwickelt sich ziemlich schnell, aber wenn man sich sicher ist, dann ist man sich sicher. Gerrit zieht also schon bald bei ihr ein und wenige Monate später lernt er schon Marlenes Eltern kennen, die ihn herzlich aufnehmen. Allein, dass er sie fortan Mama und Papa nennt, kommt ihnen etwas befremdlich vor, aber schwamm drüber, sie haben ihre Marlene noch nie so glücklich erlebt. Deshalb unterstützen sie gerne mit finanziellen Mitteln, als das Paar sich ein eigenes Haus kaufen will. Ein Jahr später folgt dann schon die Hochzeit. Marlene ist überglücklich. Gerrit umsorgt sie, er kocht für sie und kümmert sich, wenn es ihr mal nicht so gut geht. Was in letzter Zeit leider häufiger der Fall ist. Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt kennt Marlene, da sie an Laktose- und Histaminintoleranz leidet. Aber Gerrit sorgt immer dafür, dass das frische Essen, das er kocht, ihren Unverträglichkeiten entspricht. Doch in letzter Zeit wird es trotzdem immer schlimmer. Marlene schleppt sich von Arzt zu Arzt, um die Ursache dafür herauszufinden. Hat sie vielleicht noch eine neue Unverträglichkeit entwickelt? Doch hilfreich sind diese Termine leider nicht. Die Mediziner vermuten, dass sie zu viel Stress hat. Der Klassiker. Also versucht Marlene es mit Yoga, Meditation und ähnlichen Entspannungsmethoden. Sie stellt ihre Ernährung um, sie versucht verschiedene Medikamente, sie nimmt sich sogar ein Sabbatjahr in ihrem Job. Doch es hilft nichts, es wird eher noch schlimmer. Inzwischen leidet sie zunehmend unter Schwäche, sie hat Schmerzen im ganzen Körper und ihr fallen die Haare aus. Im Frühling 2020 muss sie ins Krankenhaus. Aufgrund der Schmerzen kann sie kaum noch stehen. Während dieser ganzen Tortur steht Gerrit ihr immer zur Seite. Im Krankenhaus übernimmt er ihre Pflege, schließlich ist er ausgebildeter Krankenpfleger. Er trägt sie auf die Toilette, wäscht sie und verbringt viel Zeit an ihrem Krankenbett. Die Ärzte sind schockiert. Noch nie hatten sie eine Patientin, die keine Vorerkrankung hat und eigentlich vital und fit ist und innerhalb so kurzer Zeit so sehr abbaut. Denn Marlenes Gesundheitszustand verschlechtert sich immer weiter. Sie kann irgendwann die Augen nicht mehr öffnen, dann kann sie nicht mehr selbstständig atmen und fällt ins Koma. Nach 9 Tagen im Krankenhaus wird ihr Kreislauf nur noch von medizinischen Geräten aufrechterhalten. Die Ärzte vermuten eine seltene Nervenkrankheit und verlegen die 35-Jährige in die Uniklinik Düsseldorf, wo sie auf der Intensivstation behandelt wird. Aufgrund der Corona-Pandemie ist bislang nur Gerrit als Besucher zugelassen, als Ehemann. Aber in der Stunde, bevor die Maschinen schließlich abgestellt werden, dürfen Marlenes Eltern noch einmal zu ihr, um sich von ihrer Tochter zu verabschieden. Sie stirbt am 29. Mai 2020, ohne zuvor wieder zu Bewusstsein gekommen zu sein. Die Todesursache gilt als ungeklärt. Bei einer Obduktion wird multiples Organversagen festgestellt. Es ist nicht abschließend festzustellen, ob dieses vom diagnostizierten Guillain-Barré-Syndrom herrührt oder ob es sich um eine schleichende Vergiftung handelt, die durch jahrelang eingenommene Nahrungsergänzungsmittel zustande kam. Wer jetzt glaubt, dass nach Marlenes Tod Gerrit vor die Hunde geht, weil er die Liebe seines Lebens verloren hat, der irrt sich. Auf sein Umfeld wirkt er bald schon wieder sehr gefasst. Er besucht Marlenes Grab zwar täglich und bleibt auch in engem Kontakt mit ihren Eltern, aber nur wenige Wochen nach dem Tod seiner Frau fährt er mit einem Kumpel in den Urlaub an die See und er versucht, den Ermittlern zu helfen, indem er Marlenes Nahrungsergänzungsmittel abgibt. Gerrit besucht ein paar Mal einen Psychiater, wo er aber nur für sehr kurze Termine vorstellig wird. Er bekommt keine Medikamente verschrieben und macht auf den Arzt einen stabilen und gefassten Eindruck. Er blickt freudig in die Zukunft, hat eben diesen geplanten Urlaub und er will den Bootsführerschein machen. Es dauert nur wenige Monate, bis Gerrit sich wieder ins Datingleben stürzt. Oder sich zumindest mit Frauen trifft, denn er meldet sich bei so einer Website an, wo Menschen sich zum Co-Parenting finden können. Weißt du, was das ist?
Naja, Co-Parenting, wie der Name es schon sagt, man tut sich mit jemandem zusammen, um die Elternrollen oder die Elternpflichten irgendwie zu übernehmen. Das macht man in der Regel, würde ich sagen, wenn man ein Ehepaar war, sich da, oder zumindest ein Liebespaar war und gemeinsam ein Kind hat und sich dann getrennt hat, dann spricht man ja auch von Co-Parenting, dass man sich eben ja einfach mit allen möglichen Aufgaben abwechselt, dass man sich da irgendwie ein bisschen unter die Arme greift. Und in diesem Fall, denke ich mal, sind das dann einfach bisher unbekannte Personen, die vielleicht aber in der Umgebung wohnen oder Kinder oder Ähnliches im gleichen Alter haben, sodass man sich da irgendwie besser unterstützen kann. Aber die beiden haben doch gar kein Kind, oder?
Nee, genau. Also bei dieser Website geht es darum, jemanden zu finden. Wie du schon richtig gesagt hast, Co-Parenting bedeutet, sich gemeinsam um ein Kind zu kümmern, ohne dass man eine Beziehung hat.
Mhm.
Und diese Website ist quasi das Tinder dafür. Also, dass sich zwei Menschen finden, ein Mann und eine Frau, die ein Kind zusammen bekommen, ohne eine Beziehung zu führen.
Okay, also er möchte mit jemandem ein Kind zeugen,
genau. Aber
er will keine Beziehung.
Ja, genau.
Vielleicht will er das auch, aber also das ist nicht sein vorrangiges Ziel.
Also
ja,
zumindest.
Das ist ja irgendwie wild.
Ja, also, das ist schon auch, habe ich auch gedacht. Also ich habe auch noch nicht davon gehört, dass es solche Seiten gibt, aber klar, es gibt für alles irgendwie so eine Findet-Euch-Seite.
Ja, also ich muss auch sagen, find mal überhaupt einen kompetenten Partner, das ist ja schon schwierig, ne? Aber dann noch jemanden zu finden, mit dem du auch tatsächlich ein Kind kriegen möchtest. Und als Frau muss man ja dann, also man läuft ja sehr häufig dann Gefahr, dass wenn man mit einem Mann ein Kind bekommt, dass man dann zwei Kinder hat, weil häufig ist ja dann die Inkompetenz von manchen Partnern dann so, als hätte man wirklich ein zweites Kind. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die vielleicht dann Lust haben aufs Elternsein, aber nicht auf die Beziehung beim Elternsein.
Ja,
ich glaube,
oder
das ist
halt
auch
nicht eine Beziehung wollen, aus welchen Gründen auch immer, aber auch nicht alleinerziehend sein wollen.
Ja.
Ich meine, du kannst natürlich auch als Single-Frau ein Kind bekommen auf verschiedene Arten und Weisen,
ja. Aber
bist eben dann auch mit der Erziehung alleine. Und das ist
ja, das
dann
stimmt.
Die Frage, ob man das möchte. Was ich hierbei so krass fand oder so ungewöhnlich ist, dass um dieses Kind zu bekommen, musst du ja trotzdem mit der Person schlafen, auch wenn du eben keine Beziehung mit ihr willst.
Naja, also du kannst es ja auch über eine Samenspende oder so machen.
Ja, das kann man wahrscheinlich auch machen. Ich glaube, das ist nur in diesem Fall jetzt nicht
ja. So
geplant gewesen. Ein Kinderwunsch an sich hat bislang in Gerrits Leben keine große Rolle gespielt. Mit seinen vorigen Beziehungen war das nie Thema oder es war auch explizit keine Option. Denn zu einem früheren Zeitpunkt hatte Gerrit eine Vasektomie durchgeführt. Also er hat sich eben, ich glaube, den Samenstrang lässt man dabei abklemmen. Jedenfalls kannst du dann als Mann keine Kinder bekommen. Das hat er aber inzwischen schon wieder rückgängig gemacht. Also das kannst du halt als Mann eben, anders als Frau, wo du deine Gebärmutter zum Beispiel entfernen lässt, kannst du es als Mann wieder rückgängig machen. Ich weiß nicht, ob das immer funktioniert, dass du dann wieder zeugungsfähig bist. Aber in dem Fall offensichtlich
schon. Die Chancen sind sehr groß, glaube ich.
Ja, und jetzt ist sein sehnlichster Wunsch Nachwuchs zu bekommen, etwas in der Welt zu hinterlassen von sich.
Wie alt ist er zu diesem Zeitpunkt?
Ende 30.
Okay, ja. Ja gut, das sind ja dann vielleicht so die Punkte im Leben, wo man das erste Mal so eine, naja, ich will es jetzt nicht Midlife, aber auch nicht Quarter-Life-Crisis nennen, aber wo man vielleicht dann so schon doch nochmal Sachen ganz anders hinterfragt und bisherige Lebensentscheidungen nochmal überdenkt. Also
so eine kleine Sinnkrise.
Ja, genau. Grundsätzlich jetzt würde ich sagen, nichts Ungewöhnliches, aber doch schon besonders im Hinblick darauf, dass er vor gar nicht allzu langer Zeit seine Frau auf doch sehr tragische und bisher ja eigentlich ungeklärte Weise umgekommen ist oder gestorben ist. Wenn das noch nicht so lange her ist, dann finde ich es doch schon irgendwie merkwürdig, auf jeden Fall.
Jedenfalls ein Verhalten, was man
nicht erwartet.
Irgendwie, genau, nicht erwartet. Ja, und auf dieser Plattform läuft es für ihn auch ganz gut. Also er sieht wohl auch nicht ganz schlecht aus, hat wohl eine recht sympathische Ausstrahlung. Er hat da auch direkt zwei Profile angelegt, nämlich eins unter seinem echten Namen und eins mit einem falschen Namen, unter einer falschen Identität. Und jeweils lernt er eine Frau kennen, also insgesamt eben zwei Frauen, mit denen er sich auch trifft und die dieses Abenteuer vom Kinderkriegen mit ihm wagen wollen. Das sind einmal Katja und Eva. Die beiden wissen nichts voneinander, aber Gerrit trifft sich mit beiden mehrmals. Und obwohl für alle eigentlich von Anfang an feststand, dass aus diesen Treffen keine Beziehung entstehen soll, entwickeln sich natürlich doch Gefühle. Katja ist eine Steuerfachangestellte und die wird nach ein paar Treffen bereits schwanger. Sie könnte sich auch vorstellen, dass aus der Bekanntschaft mit Gerrit dann noch mehr wird. Aber auch mit Eva läuft es auf Anhieb extrem gut. Auch sie ist, wie eben Marlene zuvor, Lehrerin für Sport und Chemie und sie wünscht sich genauso wie Gerrit sehnlichst ein Kind. Nach nur wenigen Treffen haben beide Gefühle füreinander und Gerrit sagt, Eva sei seine Traumfrau. Er erzählt ihr aber auch, dass er bereits Witwer ist und dass er immer noch an seiner verstorbenen Frau hängt, aber Platz für jemand Neues ist da trotzdem in seinem Leben. Nach kurzem zieht er bei Eva ein. Marlene ist aber auch allgegenwärtig, denn Gerrit stellt Fotos von ihr auf und legt einen kleinen Gedenkgarten für sie an. Für Eva ist das aber auch in Ordnung. Eva hat eine ziemlich gute Beziehung zu ihrer Großmutter, doch als die im Frühling 2021 im Alter von 92 Jahren verstirbt und Eva das Haus erbt, ziehen sie und Gerrit dann dort ein.
Kurze Frage, weißt du, ob er Eva seinen korrekten Namen gegeben hat?
Ja,
also
hat er.
Eva ist dann genau die Beziehung, die dann quasi auch dadurch hält.
Ja.
Mit der Katja wird das dann nichts weiter? Weil also, jetzt, wo er ja dann mit ihr zusammenlebt, dürfte es ja auch wesentlich schwerer für ihn sein, irgendwie zweigleisig zu fahren.
Genau, also mit Katja hat er sich so 6 bis 7 Mal getroffen. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Zeitraum. Also,
und die ist dann auch schon schwanger geworden?
Die wird schwanger, aber etwas später, das erzähle ich dir dann aber gleich noch.
Okay.
Ja, bei Eva und Gerrit läuft es also jetzt wirklich gut, aber mit dem Kinderkriegen klappt es nicht so. Eva wird 2 schwanger und sie leidet dabei unter extremer Übelkeit und diese beiden Kinder verliert sie wieder. Im Herbst 2021 wird sie dann ein 3. schwanger und wieder sind die Symptome extrem. Doch dieses Mal gehen sie noch über Übelkeit hinaus. Eva leidet unter Schwindel, Schwäche, unklaren Schmerzen, Lähmungserscheinungen und Haarausfall. Da sie inzwischen in der 15. Woche schwanger ist, soll sie von Experten im Krankenhaus behandelt werden. Da zu dem Zeitpunkt das Coronavirus in allen Bereichen starke Einschränkungen fordert, kann Eva nicht in ihr Heimatkrankenhaus gebracht werden, sondern wird in die Uniklinik Düsseldorf eingeliefert. Dort landet sie auf derselben Station, auf der auch schon Marlene eines unerklärlichen Todes gestorben ist. Den Ärzten und der Pflege kommt das alles ein bisschen komisch vor. Eine weitere Frau mit denselben mysteriösen Symptomen und demselben Mann an der Seite, der sich auch jetzt wieder rührend um seine Partnerin kümmert. Evas Mutter Anja will ihre Tochter im Krankenhaus natürlich besuchen und als sie das Krankenhauszimmer betritt, findet sie Gerrit vor, der den Kopf auf das Bett gelegt hat und haltlos schluchzt. Sie tröstet ihn. "Jetzt musst du das alles nochmal erleben", sagt sie mitfühlend. "Das ist wie ein 6er im Lotto, nur in schlimm", entgegnet er. Denn Gerrit hatte ihr vom Tod seiner letzten Frau berichtet, er hat haarklein erzählt, welche ungewöhnlichen Symptome Marlene hatte und wie ihr letztendlich niemand mehr helfen konnte. Das hat er aber auch in diesem Detail eigentlich jedem erzählt, mit dem er Kontakt hatte. Und als Anja jetzt etwas genauer darüber nachdenkt, kommt sie ins Grübeln. Die Symptome ihrer Tochter klingen nämlich ganz ähnlich. Sie unterhält sich mit ihrem Bruder über ihren keimenden Verdacht und da erinnert der Bruder an den Tod von Oma Helene vor einem halben Jahr. Auch sie litt vor ihrem Tod an ungewöhnlichen Symptomen. Dabei war sie trotz ihres hohen Alters doch eigentlich noch so fit. Die Ärzte und Anja wenden sich beinahe zeitgleich, aber unabhängig voneinander, an die Polizei, um ihren Verdacht zu äußern. Sie glauben, dass Gerrit für die schlimmen Symptome und in Marlenes Fall vielleicht sogar für ihren Tod verantwortlich ist. Ein Blutergebnis bei Marlene hatte damals eine sehr hohe Thalliumkonzentration ergeben. Die Ärzte prüfen jetzt auf Verdacht auch diesen Wert bei Eva und siehe da, auch ihr Wert ist viel zu hoch. Die Ärzte verhindern daraufhin eigenständig, dass Gerrit seine Freundin im Krankenhaus besuchen kann.
Stell dir das mal vor. Du sitzt da und du tröstest quasi deinen Freund noch und sagst ihm, oh mein Gott, jetzt musst du das Ganze nochmal von vorne durchmachen.
In Schwiegersohn war das, ja.
Ach so, ich dachte jetzt, die Eva hat ihn getröstet.
Nee, Eva war da schon mehr oder weniger komatös.
Oh mein Gott, ich dachte schon, dass sie ihr das gar nicht so richtig dass ihr das auch in diesem Moment nicht aufgefallen ist, was... Ganz offensichtlich ist ihr das nicht aufgefallen. Wahrscheinlich hatte sie auch gar keine Kraft mehr dafür, dass ihr sowas hätte auffallen können. Aber Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob er sich da dann quasi mit ins eigene Fleisch geschnitten hat, indem er das alles so detailliert jedem, der es wissen wollte oder nicht, berichtet hat.
Ja,
aber ich denke, ja, schön.
Ja, Thallium haben wir bestimmt im Podcast schon mal besprochen, aber um das noch einmal ein bisschen aufzufrischen, das ist ein geruchs- und geschmackloses Schwermetall, welches früher häufig als Rattengift verwendet wurde. Das ist aber seit, ich glaube, den 70ern oder 80ern in Deutschland nicht mehr erlaubt, weil es eben so viele Vergiftungsfälle gab. Man kann es aber wohl anscheinend trotzdem noch irgendwie kaufen. Am häufigsten erhält man dann ein weißliches Pulver, von dem schon 1 Gramm für den Menschen tödlich ist. In geringeren Dosen über einen längeren Zeitraum ruft es starke Vergiftungserscheinungen hervor und führt langsam und qualvoll zum Tod, wenn nichts dagegen unternommen wird. Dadurch, dass die Ärzte diese Verbindung hergestellt haben, also das ist ja nichts, wovon man jetzt ausgeht bei solchen Symptomen, ich glaube, da würde man am wenigsten ja damit rechnen, dass jemand vergiftet wird, aber das ist einfach ein sehr, sehr glücklicher Zufall, dass Eva und Marlene auf der gleichen Station bei den gleichen Ärzten waren und dass man die Verbindung herstellen konnte, dass es sich jetzt um Thallium handelt. Und dadurch, dass das jetzt klar ist, kann Eva entsprechend behandelt werden, aber zu dem Zeitpunkt ist sie trotzdem in akuter Lebensgefahr, sie wird beatmet, sie kann eben nicht mehr selbstständig atmen und ja, eigentlich hat ihr ganzer Körper schon aufgegeben, aber es dauert jetzt 1 Woche und dann geht es ihr langsam besser. Sie kommt auch wieder zu sich und natürlich muss man ihr jetzt irgendwie sehr schon beibringen, was ja, mit ihr passiert ist, wer für ihre Symptome verantwortlich ist und natürlich auch, was die möglichen Folgen für den Fötus sind. Das können wir uns natürlich denken, dass das für ein Kind auch nicht gut ist, wenn eben der erwachsene Körper schon ja fast stirbt und ja so ein ungeborenes Baby, was noch nicht mal ein paar, also was erst 15 Wochen beziehungsweise zu dem Zeitpunkt vielleicht 16 Wochen alt ist, ja, auf das hat das natürlich auch sehr große Auswirkungen. Und Eva muss jetzt die Entscheidung treffen, möchte sie das Kind behalten oder nicht. Sie überlegt auch jetzt ein paar Tage, es fällt ihr nicht leicht, aber sie entschließt sich, das Kind zu behalten. Und obwohl es ihr körperlich ja so schlecht ging und sie in Lebensgefahr geschwebt hat, ist das Kind auch noch am Leben. Also die Option besteht eben, das auszutragen. Und so wird das Mädchen schließlich 8 Wochen zu früh per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Durch die Vergiftung hat es einen schweren Hirnschaden erlitten und es hat verkürzte Gliedmaßen. Erstmal läuft es soweit ganz gut, aber 4 Monate nach der Geburt stirbt das Kind am plötzlichen Kindstod. Ein Gutachten kann den Tod nicht als direkte Folge der Thalliumvergiftung feststellen. Gerrit bekommt derweil am frühen Morgen des 30. November 2021 Besuch von der Kriminalpolizei. Sie klingeln und klopfen an seinem Haus, doch als er nicht öffnet, verschaffen sie sich mittels eines Zweitschlüssels selbst Zutritt. Als Gerrit ihnen im Morgenmantel entgegenkommt, verkünden sie ihm, dass er des Mordes und des versuchten Mordes verdächtigt wird. Das ist ein Scherz, wiederholt Gerrit immer wieder. In der anschließenden Vernehmung weist er die Vorwürfe vehement von sich. Demonstrativ verzichtet Gerrit auf einen Anwalt. Als Krankenhaushygieniker rette er Leben und praktiziere nicht das Gegenteil, sagte er. Das ist doch verrückt. Ich bringe doch nicht meine Frau um, auch nicht meine Freundin. Ich liebe doch beide, empört er sich. Wir kriegen übrigens ein Mädchen, sagt er plötzlich mit einem verklärten Lächeln. Dabei ist ihm bewusst, dass seine schwangere Freundin gerade in Lebensgefahr schwebt und auf der Intensivstation liegt. Stattdessen erzählt er, wie er versucht hat, Eva zu helfen, während sie hilflos und sich vor Schmerzen windend im Krankenhaus lag. Er hat das Schnurren der Katze auf Video aufgenommen und es ihr abgespielt und sie habe immerhin darauf reagiert, indem sie ihm den Kopf zuwandte. Als ein Wohltäter. Während die Vernehmung läuft, wird das Haus durchsucht, in dem Gerrit und Eva leben. An der Garderobe hängt eine Jacke, in deren Taschen die Ermittler eine Spritze und eine Dose mit einem hellen Pulver finden. Die Spritze ist zu 2/3 mit einer milchigen Flüssigkeit gefüllt. Es handelt sich um Kaliumchlorid, das für den Menschen tödlich ist. Bei dem Pulver handelt es sich, wir haben es uns schon gedacht, um Thallium. Wie der inzwischen Anfang 40-Jährige daran gekommen ist, lässt sich auch klären, denn über seinen Arbeitslaptop hat er eine Bestellung bei einer, ja, so einer Fachfirma aufgegeben und da hat er 25 Gramm Thalliumpulver bestellt. Das ließ er an seine Firma liefern und die Rechnung an seine Heimatadresse. Das Pulver bestellte er übrigens einen Monat vor Marlenes Tod. Als die Beamten ihn darauf ansprechen, sagt Gerrit, dass er noch nie von Thallium gehört habe. Das ist nachweislich gelogen, also nicht nur hat er das Mittel selbst bestellt, sondern sein Suchverlauf zeigt auch, dass er sich seit Wochen intensiv mit dem Gift beschäftigt hat. Er hat auch Thallium-Schwangerschaft gegoogelt. Außerdem schrieb er seine Diplomarbeit über Vergiftungen und Toxine und zwar mit dem Schwerpunkt Auswirkungen in Schwangerschaft und Stillzeit.
Wow, also da ist schon wieder einmal bewiesen, die Leute sind wirklich so delulu, wenn sie denken, dass nicht der Google-Verlauf schon wirklich gefühlt alles über einen als Menschen und das, was man halt googelt, preisgibt. Und das erinnert mich an die Zeit, in der ich sehr viel über Blausäure und Cyanid gegoogelt habe.
Cyanid ist Blausäure.
Also ich bin mir sicher, und das ist wirklich regelmäßig ja auch ein Thema, was bei uns zur Sprache kommt, wenn irgendwann mal der Fall vorliegen sollte, dass einer von uns beiden von der Polizei ja durchleuchtet wird, dann wäre da so viel, was so schlecht aussieht. Und also
ja, eigentlich bräuchten wir schon mal einen guten Anwalt.
Ja, meldet euch gerne, wenn ihr gute Anwälte seid. Aber also in diesem Fall ist ja Leugnen zwecklos, ja, auch wenn er es ganz offensichtlich aktiv weiter versucht.
Ja, versuchen kann man es ja. Und die Ermittler lassen jetzt auch wirklich nichts unversucht, denn sie exhumieren jetzt den Leichnam von Evas Großmutter. Dabei bestätigt sich der Verdacht, auch Oma Helene ist durch eine Thalliumvergiftung gestorben. Als man Gerrit damit konfrontiert und ihm erklärt, dass er vorläufig festgenommen ist, vergräbt er den Kopf in den Händen und schluchzt. Tränen sind allerdings nicht zu sehen. Jetzt will er doch einen Anwalt haben. Der Prozess gegen Gerrit beginnt im September 2022 am Landgericht Köln. Der Fall sorgt für große mediale Aufmerksamkeit. Angeklagt ist er wegen zweifachen heimtückischen Mordes sowie wegen versuchten Mordes und versuchten Schwangerschaftsabbruchs. Gerrit wuchs in einer Großstadt in NRW auf. Er hat ein Geschwisterkind und Eltern, die keine Geldsorgen hatten. Sein Vater ist Vorstand bei einer Bank und auch alle anderen Familienmitglieder arbeiten im Bankwesen. Gerrit hat eine Leidenschaft fürs Tanzen und für Kampfsport. Sein Berufswunsch lautet nach dem Abitur eigentlich Pilot zu werden, also er ist schon regelrecht obsessiv dazu, dass er irgendwann mal ein Flugzeug fliegen will. Doch er besteht den Eignungstest nicht und muss sich daher etwas anderes überlegen. Etwas orientierungslos beginnt er ein Studium, er wechselt dann auch nochmal den Studiengang und die Uni und geht eigentlich letztendlich gar nicht mehr zu den Vorlesungen. Seinen Eltern, die ihn finanziell unterstützen, erzählt er jedoch nichts davon. Als sie das irgendwann rausfinden, leidet das Verhältnis darunter, dass er sie 5 Jahre lang belogen hat. Seinen Zivildienst leistet Gerrit in einem Hospiz und einem Krankenhaus ab und er sagt später, dass es ihm besonders am Herzen gelegen habe, Menschen beim Sterben zu begleiten. Gerrit macht schließlich eine Ausbildung zum Krankenpfleger und später noch diese Zusatzqualifikation des Hygienikers. Er hat auch ziemlichen Spaß an dem Beruf, doch für seine Eltern, so hat er den Eindruck, ist er nicht gut genug. Gerrit fühlt sich als schwarzes Schaf der Familie. Das Verhältnis zu den Eltern ist sehr angespannt. Mit 30 lernt er seine erste Frau, Sabrina, im Internet kennen. 3 Monate später zieht sie bei ihm ein. Sie ist Altenpflegerin, 8 Jahre jünger als er und fühlt sich von seinen Eltern ebenfalls nicht akzeptiert. Weihnachten 2011 bricht Gerrit auf Sabrinas Wunsch hin den Kontakt zu seinen Eltern ab. Sie bleiben fortan unter sich. Die beiden heiraten 1 Jahr nach ihrem Kennenlernen. Die Flitterwochen verbringen sie in Mexiko. Sabrina beschreibt Gerrit als rationalen Menschen und sagt, er habe sehr auf Geld geachtet. Er hat zum Beispiel die Einnahmen und Ausgaben im Haushalt akribisch per Excel-Tabelle festgehalten. Für beide steht fest, dass sie keine Kinder wollen. Stattdessen kaufen sie sich Hasen, 4 Stück im Laufe der Zeit, und alle sterben nach sehr kurzer Zeit einen teilweise sehr qualvollen Tod. Einer von ihnen hat Krampfanfälle bis kurz vor dem Sterben. 2013 beendet Sabrina die Ehe. Gerrit trägt es mit Fassung, er sagt nur, das ist okay. Als sie hört, dass er nur wenige Wochen später schon in einer neuen Beziehung ist, ist sie empört. Also sie hat den Eindruck, sie zieht aus und dann steht eigentlich schon mit gepackten Sachen die nächste Frau vor der Tür. Diese neue Freundin namens Veronika kennt Gerrit vom Tanzen. Er war anfangs sehr aufmerksam und hat sich sehr um mich bemüht, sagt sie. Nach nur wenigen Wochen zieht sie eben bei ihm ein und während die Beziehung am Anfang sehr gut läuft, entwickelt Veronika nach etwa einem halben Jahr Lebensmittelunverträglichkeiten und hat Probleme mit ihrem Verdauungstrakt. Sie leidet unter Schlafstörungen, Rückenschmerzen und unklaren Durchfällen. Sie wünscht sich ein Kind, doch Gerrit sagt, er könne keine Kinder bekommen und es dauert noch ein paar Monate und dann trennt sich Gerrit von Veronika. Er lernt dann Marlene im Herbst 2015 kennen und 2017 heiraten sie. Zu dem Fest schickt Gerrit sogar seinen Eltern eine Einladung. Das hatte Marlene ihm vorgeschlagen oder ja, ihn dazu gebracht. Er hat allerdings zu dem Zeitpunkt seit Jahren keinen Kontakt mehr zu den Eltern und die ignorieren diese Einladung auch, weil der Sohn sich nicht zum Geburtstag der Mutter gemeldet hat. Marlene ist ja dann im Mai 2020 gestorben. 4 Monate später hat Gerrit die Beziehung mit Eva begonnen und seine Freunde wundern sich, dass er scheinbar gar nicht trauert oder zumindest ja anders, als man das erwarten würde. Aber sie wissen auch, dass Gerrit ein sehr zielstrebiger Mensch sein kann und dass er sich jetzt dringend ein Kind wünscht und sie schieben die neue Beziehung eben darauf. Natürlich geht auch die Beziehung mit Eva sehr schnell, so wie es in allen Beziehungen von Gerrit eben gelaufen ist. Nur wenige Monate nach dem Kennenlernen geht es ja dann Evas Oma Helene schlecht. Die 92-Jährige galt eigentlich noch als fit und vital. Sie lebte allein in ihrem Haus in Hürth und hatte keine nennenswerten gesundheitlichen Probleme. Also sie hat zwar zeitweise wohl so eine Pflegekraft, die auch dort wohnt, aber nichtsdestotrotz wird sie als für ihr Alter sehr fit empfunden. Doch plötzlich hat sie unerklärliche starke Schmerzen. Man kann sie kaum anfassen, ohne dass sie schreit. Sie wird von Krämpfen geplagt, leidet unter Übelkeit und Lähmungserscheinungen. Die Medikamente helfen nicht. Innerhalb weniger Tage stirbt sie. Helene hatte immer gesagt, dass Eva das Haus erben würde und so ist es dann auch. Und Gerrits nächstes Opfer soll seine Freundin Eva werden. Soweit lautet die Rekonstruktion der Staatsanwaltschaft. Warum Gerrit das alles getan haben soll, das kann nicht geklärt werden. Zwar hat er nach Marlenes Tod das gemeinsam gekaufte Haus von ihr geerbt, er bezieht eine Witwerrente und er hat ihre Lebensversicherung ausgezahlt bekommen, aber Geldsorgen hat der 42-Jährige eigentlich nicht. Also danach sowieso nicht mehr und davor eigentlich auch nicht. Alle Zeugen berichten den Ermittlern einstimmig, dass Gerrit stets liebevoll und fürsorglich für seine kranken Freundinnen da war. Er ist weder Marlene noch Eva im Krankenhaus von der Seite gewichen, hat sich rührend und aufopferungsvoll um sie gekümmert. Nach Marlenes Tod habe er jedem von ihrem qualvollen Tod erzählt, bis ins letzte Detail, ob er es nun hören wollte oder nicht. Die Vermutung liegt also nahe, dass es sich um einen Fall des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms handelt. Also, dass Gerrits Ziel war, als Angehöriger von Schwerkranken Anerkennung für sein Engagement und auch Mitleid zu bekommen. Dazu würde passen, dass er in seinem Elternhaus diese Anerkennung und Aufmerksamkeit nicht bekam, dass er im Gegenteil sogar den Ansprüchen nicht genügte. Aber, das muss auch ganz klar gesagt werden, es gehört schon einiges dazu, einen Menschen über einen so langen Zeitraum zu vergiften und unbeteiligt daneben zu sitzen, während die Person sich vor Schmerz und Qual windet. Im Prozess macht Gerrit von seinem Schweigerecht Gebrauch. Dafür sagen aber viele Personen aus seinem Umfeld als Zeugen aus. Und besonders interessant sind dabei Sabrina und Veronika, also die Partnerin vor Marlene. Sabrina berichtet, dass sie kurz nach Marlenes Tod davon gehört hat, dass ihr Ex-Mann Witwer geworden ist. Sie rief ihn an, um ihr Beileid auszudrücken, doch Gerrit war am Telefon überraschend entspannt und gefasst. Als er ihr wenige Wochen später erzählte, dass er eine neue Freundin hat, war sie geschockt und brach den Kontakt zu ihm ab. Veronika war ja dann die Frau danach, die war 2 Jahre mit dem Angeklagten zusammen und sie beschreibt Gerrit als fürsorglichen Freund, aber insbesondere im Rückblick sei ihr auch klar geworden, dass die Beziehung nicht gesund gewesen sei. Gerrit habe versucht, sie klein zu halten und habe Stück für Stück ihr Selbstbewusstsein zerstört. Die Beziehung sei destruktiv und manipulativ gewesen. Diese Unverträglichkeiten, die sie während der Beziehung entwickelte, die seien nach der Trennung von selbst wieder verschwunden. Außerdem gibt es ja noch Katja, die Gerrit über die Kinderwunschplattform kennenlernte und die ebenfalls von ihm schwanger wurde. Sie teilte ihm die frohe Nachricht Ende November per Textnachricht mit und er schrieb daraufhin: „Ich werde mich um euch kümmern." Zu dem Zeitpunkt befand sich Eva bereits in Lebensgefahr auf der Intensivstation und Gerrit wurde nur 3 Tage später verhaftet. Als Katja von der Polizei kontaktiert wurde und von den Vorwürfen gegen den Vater ihres ungeborenen Kindes erfuhr, entschied sie sich, das Kind nicht zu behalten. Auch Freunde von Gerrit sagen aus, eine Freundin beschreibt ihn als zuverlässig, lebensfroh, freundlich und hilfsbereit. Mit ihm habe man immer etwas zu lachen gehabt. Die Beziehung zwischen Gerrit und Eva habe sie als auf Augenhöhe empfunden, ganz anders sei das jedoch mit Marlene gewesen. Gerrit habe unter ihrer Fuchtel gestanden. Die Freundin beschreibt Marlene als dominant und kontrollierend. Sie habe Gerrit dazu gebracht, sich die Haare zu färben, auf die Sonnenbank zu gehen und andere Klamotten zu tragen. Die Freundin äußert das Gefühl, dass Gerrit Marlene nie richtig geliebt habe und dass er sie aufgrund der Demütigung schließlich getötet habe und wollte, dass sie dabei leidet. Gerrits bester Freund beschreibt dessen Verhalten nach Marlenes Tod. Er habe ihn auf diesen Urlaub begleitet, 4 Wochen nach ihrem Tod, weil er Sorge hatte, dass Gerrit sich etwas antun könnte, aber dann war er doch eigentlich recht entspannt. Als er dann erzählte, dass er Eva kennengelernt habe, habe Gerrit gesagt: „Die Marlene hat mir einen Engel geschickt." Der Freund fand das viel zu früh, akzeptierte die Beziehung aber. Im Prozess kommt außerdem zur Sprache, dass Evas Martyrium hätte verhindert werden können, wenn die Polizei nach Marlenes Tod sauberer gearbeitet hätte. Denn dieses Laborergebnis mit dem deutlich zu hohen Thalliumwert in Marlenes Blut lag bereits 1 Woche nach ihrem Tod vor. Die Kripo beantragte auch eine Obduktion, sie gab aber diesen Laborbefund nicht an die Rechtsmedizin weiter. So konnten die Ärzte die Todesursache nicht eindeutig bestimmen und die Polizei erklärte sich den hohen Schwermetallwert durch die Einnahme von zu vielen Nahrungsergänzungsmitteln. Also es wurde in dem Fall nie ein weitergehendes Todesermittlungsverfahren geführt. Auch Eva wird im Prozess als Zeugin gehört. Ihr Baby ist zu dem Zeitpunkt bereits verstorben. Obwohl sie körperlich voll genesen ist, leidet sie psychisch immer noch sehr unter den Folgen der Tat. Deshalb wird sie nicht dazu gezwungen, Gerrit im Gerichtssaal zu begegnen. Sie darf aus einem anderen Raum im Gerichtsgebäude per Video zum Prozess hinzugeschaltet und befragt werden. Ihre Aussage findet außerdem unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Über ihre Schwangerschaften sagt sie: „Die Übelkeit fing immer an, wenn ich Gerrit erzählt habe, dass ich schwanger bin." Mit Spannung erwartet wird das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen. Gerrit hat einen IQ von 118, sei also leicht überdurchschnittlich intelligent. Nach außen sei der Krankenpfleger unauffällig. Er habe ein Sozialleben und Hobbys, auch wenn sein Fokus immer eher auf seiner Partnerin lag. Der Gutachter beschreibt Gerrit als gefühlskalt, manipulativ, sadistisch, rücksichtslos und narzisstisch. Er hält ihn außerdem für einen Hangtäter, der in Freiheit ähnliche Taten begehen wird und bescheinigt ihm so seine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit. In Bezug auf die Taten habe Gerrit kein Mitgefühl gezeigt. Er habe die Angst gesehen, das Sterben beobachtet und die Frauen nach außen hin liebevoll in den Tod begleitet. Gerrit sei von einer Beziehung in die nächste gerutscht. Dabei habe er immer die volle Aufmerksamkeit seiner Partnerin gefordert. Offenbar wollte er die nicht teilen. Nicht mit Hasen, nicht mit einer Oma und nicht mit einem Kind. Eine psychiatrische Störung liegt bei Gerrit jedoch nicht vor. Er ist voll schuldfähig. Am 25. Prozesstag ändert Gerrit plötzlich seine Meinung und will jetzt doch etwas zur Tat sagen. Dafür hat er 60 A4-Seiten vorbereitet, die er nun vorliest. Für die Angehörigen der Opfer ist das kaum zu ertragen, denn Gerrit gibt eine verdrehte Version der Wahrheit von sich. Er sagt, dass es sich bei Marlenes Tod um einen Suizid gehandelt habe. Aufgrund ihrer Unverträglichkeiten habe sie nicht mehr leben wollen und ihn darum gebeten, das Thallium für sie zu besorgen. Die Idee habe sie aus einem Kriminalroman gehabt. Er musste ihr wohl hoch und heilig versprechen, dass er den Ärzten nichts davon sagt und er habe dieses Geheimnis eigentlich mit ins Grab nehmen wollen. Marlene habe außerdem einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem sie diesen Suizid mit Thallium zugab. Diesen habe er jedoch an ihrem Grab verbrannt, um ihr Geheimnis nicht zu gefährden. Für die Vergiftungen von Oma Helene und seiner Freundin Eva hat Gerrit auch eine Erklärung. Das Thallium liege in dem Haus nämlich in der Luft. Als Eva und er nach Helenes Tod das Haus ausräumten, hätten sie mehrere Behälter mit Gefahrgutkennzeichnung gefunden. Darin habe sich eben auch Thallium befunden, da Oma Helene mal Probleme mit Ratten gehabt habe. Die Vergiftung der beiden Frauen müsse demnach versehentlich geschehen sein. Wieso er sich dann nicht auch vergiftet habe, kann Gerrit nicht beantworten. Nach dieser Aussage betreten Verwandte von Eva das Haus, das eigentlich noch versiegelt ist, und auf einem Küchenschrank finden sie, genau wie Gerrit es vorher beschrieben hat, ein Döschen mit Thallium, das die Polizei offenbar übersehen hatte. Darauf finden sich ausschließlich seine Fingerabdrücke, aber der 42-Jährige glaubt jetzt an einen Komplott gegen ihn. Also, dass die Verwandten ja lange Zeit hatten, um seine Fingerabdrücke dort zu platzieren und ihre eigenen zu entfernen. Dass es im Haus von Helene je Ungeziefer gegeben hat, das kann nicht bestätigt werden. Das Gericht lässt sogar extra diese damalige Pflegekraft aus Polen anreisen, um diese Behauptung ja zu falsifizieren. Und nach 10 Minuten darf sie dann auch schon wieder nach Hause fahren, weil sie erinnert sich zumindest nicht daran, entweder so ein Pulver mal gesehen zu haben oder dass es sowas wie Ratten oder anderes Ungeziefer in dem Haus gab. Zwischendurch werden außerdem Briefe vorgelesen, die Gerrit aus der U-Haft geschrieben hat und die routinemäßig abgefangen werden. An Evas Mutter Anja schrieb er: Ich bin erschüttert, dass du mir diese Taten zutraust. Ich dachte, du vertraust mir und es schmerzt mich zutiefst, wie du jetzt von mir denkst. Er sei immer für Eva da gewesen. Ich sitze hier in einer kleinen Zelle und möchte einfach nur nach Hause, um Eva in den Arm zu nehmen und mitzubekommen, wie unsere kleine Tochter das Licht der Welt erblickt. Auch an Eva selbst hat er ein paar Zeilen verfasst. Es wird sicher alles gut werden. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich hoffe so sehr, dass sich alles aufklärt. Niemand weiß besser als du, dass ich dir niemals etwas zuleide tun könnte. Ich liebe dich so wahnsinnig. Du bist nach Marlenes Tod mein persönliches Wunder und ich wünsche mir nichts lieber, als wieder nach Hause zu kommen, um an deiner Seite zu sein. Im Prozess kommt dann auch noch zur Sprache, dass Gerrit regelmäßig die Dienste von Prostituierten in Anspruch nahm, auch wenn er in Beziehungen war, weil er war ja schließlich die ganze Zeit eigentlich durchgehend in irgendeiner Beziehung. Das sei rein körperlich und habe mit seinen Partnerinnen nichts zu tun gehabt. Zuletzt war er eine Woche vor seiner Verhaftung bei einer Prostituierten, während seine schwangere Freundin im Krankenhaus um ihr Leben kämpfte. Das mache er seit 20 Jahren so und das diene der Entspannung, sagt er. Vor allem, wenn er große Sorgen gehabt habe, sei das eine gute Methode zum Abschalten gewesen. 120 Euro zahlte er pro Einsatz, um diese Dienste in Anspruch zu nehmen. Gerrit sagt, er habe die Termine genossen, sich hinterher aber jedes Mal geschämt. Gerrit sagt, dass Marlene davon auch wusste und dass sie auch gewollt habe, dass er glücklich sei. Und auch Eva habe ihn sogar dazu ermutigt, denn sie selbst habe sich nicht in der Lage gesehen, mit ihm zu schlafen. Also aufgrund ihrer Krankheitssymptome. Ebenfalls mit der Zustimmung der beiden Frauen habe er sich auch auf Online-Portalen als Samenspender angeboten, nachdem er seine Vasektomie rückgängig machen ließ. Marlene habe ihn dazu ermutigt, da sie davon überzeugt war, dass sie aufgrund ihrer Histaminintoleranz keine Kinder bekommen könnte.
Also Entschuldigung, alles, wirklich alles von dem, was du jetzt gerade hier aufzählst, kann ich nur mit einem fetten Kopfschütteln hinnehmen, weil das kann er doch wohl nicht ernst meinen.
So hat er es offensichtlich wahrgenommen oder möchte das zumindest so darstellen, ja.
Gott, also ich habe wirklich sehr viele Gedanken, die spare ich mir aber weiter noch ein bisschen auf.
Okay, muss auch nicht mehr lange. In der Haft halte er sich mit Yoga und Meditation fit und lebe im Hier und Jetzt. Das erzählte der Angeklagte dem psychiatrischen Gutachter in der Exploration. Er könne daher nicht klagen. Gerrit sagt, dass ihn sein Lieblingssport, das Tanzen, auch in Haft nicht loslasse und dass er daher häufig in seiner Zelle mit einer imaginären Tanzpartnerin übe. Schließlich verurteilt das Gericht Gerrit wegen zweifachen heimtückischen und grausamen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Dazu wird noch die besondere Schwere der Schuld anerkannt und eine Sicherungsverwahrung angeordnet, also das absolut höchste in Deutschland mögliche Strafmaß. Die Richterin spricht in ihrem Urteil davon, dass Gerrit eine perverse, sadistische und grausame Seite habe. Er hat seine Opfer liebevoll in den Tod begleitet, sagt sie. Außerdem richtet sie Kritik an die Ermittlungsbehörden in Düsseldorf, die nach Marlenes Tod weitgehend untätig blieben. Über Evas Mutter sagt sie, glücklicherweise wendete sie sich nicht an die Düsseldorfer, sondern an die Hürther Polizei, woraufhin dann eine Mordkommission gegründet wurde. Zur Urteilsverkündung erscheint übrigens auch Eva im Zuschauerraum. Sie lässt es sich nicht nehmen, ihren Ex die ganze Zeit über zu beobachten. Die Verteidigung legt danach Revision ein, der jedoch nicht stattgegeben wird. Das Urteil ist rechtskräftig. Ja, das war der Fall mit dem Rattengiftmörder.
Alter Falter. Ja, also Stefanie, du hast mir ja jetzt quasi im Vorhinein schon ein bisschen geteasert, dass es sich auch dieses Mal tatsächlich wieder um einen Fall mit Vergiftung handelt, denn ja,
genau,
mein letzter
letzte Woche schon.
War auch ja natürlich irgendwie dahingehend, auch wenn diese zwei Fälle natürlich von A bis Z 0,0 zu vergleichen sind. Aber irgendwie, wenn man ihn jetzt nicht da noch gestoppt hätte, wäre er auch garantiert zum Serienmörder geworden. Davon sind, glaube ich, nicht nur wir, sondern logischerweise irgendwie auch das Gericht überzeugt.
Das wäre ja immer so weitergegangen.
Das wäre garantiert so weitergegangen. Ich bin wahnsinnig froh, dass hier so ein paar glückliche, unglückliche Zufälle irgendwie zusammengekommen sind. Denn, wie du schon ganz richtig gesagt hast, wäre Eva nicht in das gleiche Krankenhaus, quasi auf die gleiche Station gekommen wie Marlene zuvor, dann wäre diese Parallele zwischen den beiden Fällen vielleicht gar nicht so schnell aufgefallen. Sagen wir es aber dann auch mal so, wie es ist. Sie hätte gar nicht groß auffallen können, hätte die Polizei damals natürlich schon anders reagiert und anders agiert. Ein wahnsinnig krasser Fall, von dem ich tatsächlich, obwohl er ja wirklich erst vor ein paar Jahren auch verhandelt wurde, nichts mitbekommen habe. Das, was ich mir während des gesamten Falles immer wieder gedacht habe, ist, wie schlimm muss das für diese Frauen jetzt im Nachhinein sein, wenn sie all die ganze Zeit, die sie mit diesem Mann verbracht haben, also die zumindest dieses Leben draus geschafft haben, das Ganze nochmal Revue passieren lassen und sich dann im Nachhinein fragen müssen, hätte ich unter anderen Umständen vielleicht das erste oder eines der weiteren Opfer werden können. Und auch diese Tatsache, dass er die Hasen ja vermutlich auf dem Gewissen hat.
Ja, das kann man natürlich nicht nachweisen, aber das wurde auch
es
vermutet.
Es liegt nahe, dass der Oma Helene auf dem Gewissen haben muss. Also das alleine, dass er dafür noch zusätzlich verurteilt werden kann, finde ich so krass. Und was das natürlich jetzt auch im Endeffekt bei Eva für Vertrauensprobleme hervorrufen muss. Das mag ich mir gar nicht ausmalen.
Ja, sie muss ja nicht nur damit klarkommen, dass sie ihr Baby verloren hat, was schlimm genug ist, sondern eben auch, dass sie diese Person, mit der sie eigentlich so eine wahnsinnig glückliche Beziehung hatte, von dem sie dachte, das ist ihr Traummann, der sich um sie kümmert, der für sie da ist, dass all das gelogen war. Und also diese Frau ist nun mal auch fast gestorben. Also das kommt ja auch noch dazu.
Also ich glaube, dass das immer, wenn dann am Ende so ein Lügenkonstrukt in sich zusammenfällt, dass immer noch mal, je nachdem, wie die Situation für die Person dann ausgegangen ist, schwerer wiegt. Aber in diesem Fall, sie hat nicht nur ihr Kind, ihr geborenes Kind verloren, sie hat vorher bereits zwei Fehlgeburten erleiden müssen, vielleicht vermutlich auch durch ihn quasi ausgelöst, man weiß es nicht ganz genau. Und ich stelle mir jetzt halt diese Situation, mich jemals wieder einem Menschen nähern zu können und jemandem vertrauen zu können.
Oder Essen anzunehmen, was jemand anderes zubereitet hat.
So schwer vor. Also ich mag mir da nicht vorstellen, wie viel Zeit und Therapie da nötig wäre, um irgendwie wieder in ein Vertrauensverhältnis mit mir selbst, mit irgendwem anders zu kommen, weil das ist ja wirklich mehr als auffällig, wie intensiv und vermeintlich liebevoll er sich jetzt dann am Ende in den letzten Tagen, Wochen und Stunden auch ja um die Frauen gekümmert haben will.
Ja, die Frage, die ich mir abschließend nicht wirklich beantworten kann, ist die nach dem Warum. Weil, ja, okay, wir haben es, also ich habe es gerade schon erwähnt, das ist Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, das ist auch schon ein bisschen länger her. Das ist eben, wenn man eine andere Person krank macht und sich dann besonders hervortut durch die Pflege dieser Person, dass man eben Aufmerksamkeit dafür bekommt oder eben auch Mitleid bekommt, Anerkennung bekommt. Mhm. Das ist natürlich eine mögliche Erklärung. Der Psychiater, also der Gutachter, hatte in dem Prozess auch gesagt, dass man bei ihm eine Spielart dieses Syndroms schon feststellen könnte. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich die einzige Erklärung ist oder ob da noch was anderes dahinter steckt. Einfach was Sadistisches, dass er diese Frauen gerne leiden sehen wollte. Weil diese Art der Vergiftung ist dermaßen qualvoll für die Frauen gewesen. Denen muss es so, so schlecht gegangen sein.
Ja, und das aber ja auch in der Kürze der Zeit. Also die Abstände, zwischen denen er diese Frauen kennengelernt und dann krank gemacht hat, die sind ja immer kürzer geworden. Ja. Bei Marlene waren es erst ein paar Jahre, genau, bevor es überhaupt dazu gekommen ist. Und dann am Ende Oma Helene so viel schneller und dann Eva auch hinterher. Also ich bin mir nicht sicher, was genau dahinter steckt. Ich stimme vielen Punkten, die du jetzt genannt hast, schon zu. Ich glaube aber tatsächlich, wenn bei ihm ja auch so psychopathische Tendenzen auch durch den psychiatrischen Gutachter irgendwie ja zumindest nicht ausgeschlossen wurden, dass das so ein Ding ist, weil anders kann ich es mir eigentlich gar nicht erklären. Also rational gesehen gibt es ja keinen Grund dafür, dass er das hätte tun müssen. Ja, du hast es auch schon gesagt, finanzieller Aspekt ist jetzt nichts, was ihn da irgendwie weitergebracht hätte. Und das, was ich mich jetzt frage, wenn das jetzt bei Eva in Anführungszeichen auch geklappt hätte, dass er auch sie umgebracht hätte, Wie lange hätte es wohl gedauert, bis er das nächste Opfer sich gesucht hat? Und wie lange hätte es dann wohl gedauert, bis ihm irgendjemand auf die Schliche gekommen wäre?
Ja, also ich denke, spätestens beim dritten Mal wäre es wohl irgendwie aufgefallen, hoffe ich. Aber was ich gerade noch dachte ist, also es war ja eigentlich gar nicht richtig in seinem Interesse, dass Eva stirbt, denn er wollte ja ein Kind haben und Sie war ja nun mal schwanger. Aber was ist, wenn er darauf spekuliert hat, dass, ob sie stirbt oder nicht, egal ist, aber dass sie das Kind irgendwie bekommt und das ja klar ist, weil er es auch gegoogelt hat, dass das Kind definitiv behindert sein wird, wenn es auf die Welt kommt, aufgrund dieser Vergiftung. Und dann hätte er natürlich ein Leben lang ja ein Kind gehabt mit einer Behinderung, um das er sich hätte aufopferungsvoll kümmern können und müssen, für das er ja wahrscheinlich auch noch Anerkennung bekommen hätte. Ein Lebewesen, was vollkommen von ihm abhängig ist, was er natürlich auch wiederum hätte vergiften können, um es nochmal krasser zu machen. Vielleicht wollte er wirklich dieses Kind eigentlich haben.
Ja, oder er hat sich einfach nur einen neuen Weg, ein neues Portal gesucht, auf dem er an neue Opfer kommt. Weil für mich wirkt es jetzt nicht unbedingt so, als wenn er tatsächlich auch ein Kind möchte. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass jemand, der solche Taten begeht, auch ernsthaft daran interessiert ist, neues Leben zu kreieren. Aber mal davon abgesehen, stimmt das schon. Also somit hätte er natürlich ein auf jeden Fall aufopferungsbedürftiges Kind gehabt, um das er sich hätte kümmern können.
Ja, so oder so sind diese Taten unfassbar grausam, weil, wie ich schon gesagt habe, es bedarf einer ganz bestimmten Person, sich neben einen Krankenbett zu legen oder zu setzen, deiner Freundin, die du eigentlich lieben solltest, dabei zuzugucken, wie sie leidet, in dem Wissen, du bist daran schuld, aber dann so zu tun, als würdest du ihr helfen wollen und als würde dir das total leid tun, dass es ihr so dreckig geht.
Ja, ich muss auch sagen, die Tatsache, dass Marlene und auch die Omi da gestorben sind und dass er auch billigend quasi in Kauf genommen hat, dass diese Frauen sterben, zeigt für mich, dass er nicht unbedingt nur quasi dafür sorgen wollte, dass er sich als aufopferungsvoller, liebender, sorgender Mann an ihrer Seite darstellen kann. Denn ich glaube, wenn du wirklich das hervorrufen möchtest, also einen Zustand, in dem du dich kümmern kannst, dann würdest du auch garantiert andere Wege und Mittel finden, die nicht in jedem Fall tödlich enden. Mhm. Ja. Also gehe ich davon aus, dass er schon nicht nur billigend in Kauf genommen hat, sondern vielleicht auch wirklich zumindest recht bald herbeiführen wollte, dass diese Frauen sterben.
Ja, also spätestens nachdem Marlene gestorben ist, wusste er ja genau, was passiert, wenn er jemandem Thallium ins Essen mischt oder in die Getränke, wie auch immer er es letztendlich verabreicht hat. Das war ja dann kein mal gucken, was passiert, sondern es war ja klar, diese Person wird qualvoll sterben.
Ja, er hat es dann ja nicht nur anhand seiner intensiven Recherchen, die er ja erstmal verleugnet hat, gesehen, was in der Theorie passieren kann, sondern bei ihr auch dann tatsächlich am lebenden Experiment, wenn man das mal so nennen möchte.
Ja, dann sind wir, denke ich, am Ende des Falls angekommen.
Ja, ein wahnsinnig krasser Fall. Wie gesagt, vielleicht kommt ihr aus Köln und Umgebung, habt das wahrscheinlich damals vor ein paar Jahren noch live mitbekommen. Danke dir auf jeden Fall, dass du den Fall für uns aufgearbeitet hast. Hattest du das Urteil dazu vorliegen?
Nee, das hatte ich nicht. Ich habe aber damals, als der Prozess angefangen ist, eben davon mitbekommen und habe jetzt relativ lange abgewartet, bis ich den tatsächlich mache. Es gibt eine Gerichtsreporterin, Harriet Drack heißt die, die in Köln sehr viel macht, eben gerichtstechnisch oder gemacht hat. Ich glaube, die ist schon etwas älter und die hat ein Buch geschrieben, wo dieser Fall unter anderem drin vorkam. Und als ich das habe ich mir schon vor bestimmt einem halben Jahr oder so bestellt. Und als ich eben gesehen habe, dass dieser Fall auch in einem Buch behandelt wird, dachte ich mir, okay, da findest du auf jeden Fall genug Material, weil ich das so verrückt fand, dass er nicht nur eben zwei Frauen, also seine Partnerinnen vergiftet hat, dass sie einer davon gestorben ist, sondern eben auch seine Oma, also nicht seine Oma, sondern die Oma seiner Partnerin.
Die hat er doch bestimmt auch Oma genannt, ja, wenn er schon die Eltern von Marlene Mama und Papa nennt.
Also jedenfalls hat mich das sehr beschäftigt und ich habe den Prozess dann verfolgt, bis es dann mal irgendwann durch war und wollte den auf jeden Fall früher oder später erzählen.
Ja, sehr, sehr interessant. Danke dir dafür. Wenn ihr uns jetzt noch eure Gedanken zu diesem Fall aber mitteilen wollt, dann könnt ihr das wie immer natürlich in den Kommentaren unter dieser Folge tun, aber natürlich auch bei Instagram unter Menschen und Monster. Da sind wir auch immer dankbar, wenn ihr uns nicht nur Feedback zu der Folge gebt, sondern uns auch natürlich mit Lob, Kritik und Fallvorschlägen oder anderen Sachen, die für uns interessant sein könnten, behelligt. Und ja, ich glaube, ich habe zwar heute wirklich sehr häufig sehr ungläubig und vielleicht auch ein bisschen verwirrt geguckt und ich brauche jetzt ein bisschen was zum Aufatmen.
Ja, bitte.
Den ein oder anderen Witz. Ja, Stefanie, vielleicht ein bisschen passend zum heutigen Fall, ein Beamter zum anderen. Ich weiß nicht, was die Leute immer haben. Wir tun doch nichts.
Ja, das ist ja manchmal das Problem.
Ja, aber wie geht's denn eigentlich mit der Ehe, fragt der eine Freund den jungen Ehemann. Eigentlich ganz gut, aber meine Frau kann gar nicht kochen. Hat doch auch was Gutes, tröstet ihn sein Freund. Da brauchst du wenigstens nicht abwaschen.
Okay.
Aber dann wird nicht gegessen, ist ja klar. Nee,
aber Pizzakartons kann man einfach wegschmeißen, die muss man nicht abwaschen.
Die heutige Jugend hat keine Manieren, meckert ein älterer Mann im Bus. Aber eben hat ihnen doch ein Junge einen Platz angeboten, wundert sich sein Nachbar. Das schon, aber meine liebe Frau, die steht ja immer noch.
Ja, schade.
Also ganz besonders witzig sind unsere Witze aktuell nicht.
Nee, das liegt aber an diesem Witzekalender.
Ja, also ich glaube, wir müssen uns da vielleicht nochmal
anders orientieren. Ich fürchte auch.
Wir müssen ein bisschen mehr lachen, obwohl ich schon den einen vom letzten Mal extrem witzig fand.
Ich habe den auch jedem erzählt. Den mit dem Arm, ne?
Ja.
Fand ich auch großartig.
Also, wer an dieser Stelle jetzt noch wirklich witzige Witze hat, die ihr uns mitteilen möchtet, dann tut das unbedingt bei Instagram oder in den Kommentaren hier, weil wir sind leider schon ein bisschen am Verzweifeln. Wenn ihr aber Vorschläge für sonst neuerliche Kategorien oder witzige Sachen habt, lasst es uns auch gerne wissen. Vielleicht gibt es einfach demnächst mal ein 2025 Comic Relief Update.
Wir könnten uns ganz neu erfinden, jetzt wo ich 30 werde.
Ja, also jetzt wo wir dann beide 30 wären, ja, könnte es eigentlich eine neue... Era. Ja.
Ja, jetzt machen wir nur noch so Häkel-Tutorials.
Tutorials.
Wie man heutzutage so sagt.
Ja, auch dazu gerne mal eure Meinung in den Kommentaren ablassen. Also wollt ihr, dass wir uns mit 30 vielleicht einfach nochmal irgendwie neu erfinden oder soll alles so bleiben, wie es ist? Lasst es uns doch gerne wissen. Ja, und ich glaube, damit sind wir dann jetzt auch endlich am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört doch auch unbedingt in unseren zweiten Podcast Kaltblütig die Spur der Killer rein. Da gibt's nämlich exklusiv hier bei Podimo jeden Donnerstag einen neuen ungelösten Fall. Dieses Mal einer, der schon über 45 Jahre in der Vergangenheit liegt, der aber dennoch aufgrund eines, wie ich sagen würde, ominösen Briefes aus 2023 mehr als aktuell wirkt. Also wer Bock hat, sollte auch unbedingt da reinhören.
Ja, und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche in alter Frische wieder.
Bis dahin.
Tschüss. Menschen und Monster ist ein Podcast, produziert von Podimo. Hosts und Redaktion Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction Blend FM. Marketing Maybrit Döge. Executive Production Saskia Braun. Visuals und Cover Design Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!